Wir haben ja vor 2 Wochen, das Thema gehabt, dass Jesus uns freigekauft hat. Zur Freiheit hat Christus uns freigemacht, sagt die Bibel in Galater 5,1. Es ist Gottes verbriefter Wille, dass seine Kinder in Freiheit leben. Nicht in Angst und Schrecken und Mangel und keine Ahnung in was noch alles, obwohl es das ja gibt. Ja. Sieht man ja bei vielen Leuten, es gibt's, aber es ist nicht Gottes Wille. Es ist einfach nicht so. Ja, man muss wissen, so muss ich sagen, man muss wissen, was Gottes Wille ist. Und dass Gottes Wille ist, dass du gesegnet bist und dass du in Freiheit leben kannst und dass dir gut geht. Aber wenn du das nicht weißt und denkst, ja, vielleicht will ja Gott mich so haben oder krank haben oder arm haben oder er hat mich hier in eine Unfreiheit hineingeführt oder so, dann hast du das Problem, du hast da keinen Glauben, dass du da rauskommst. Du hast vielleicht eine Hoffnung, ja, irgendwann holt er mich wieder raus, aber du hast keinen Glauben. Ja, und dann tust du auch nicht direkt was dagegen. Aber wir müssen lernen, was ist Gottes Wille für uns und was haben wir für Mittel, um diese Dinge auch in unserem Leben zu erleben, nicht nur in Buchstabenform, wäre ja schön, wenn es so wäre, sondern tatsächlich eine Freiheit, ein Segen auf dir und mir liegt. Ja, das müssen wir eben wissen, was ist Gottes Wille. Dann tun wir uns leichter, dann müssen wir wissen, was können wir dazu beitragen, dass dieser Wille Gottes in unserem Leben geschieht. Und da hilft uns die Bibel ungemein weiter. Wenn ich hier noch Galater 5,13 anfüge, er sagt hier, ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder und auch die Schwestern. Eine Berufung Gottes ist es für uns, dass wir frei sein sollen. Er hat uns frei gekauft mit seinem Blut, mit dem Blut Jesu. Höchster Preis, frei gekauft und das Blut ist bereits vergossen worden. Es heißt, es ist bezahlt, damit wir in einer Freiheit leben können, die Menschen der Welt nicht kennen. Weil die Menschen ohne Jesus sind Sünder und sind in der Sünde gefangen und damit nicht in einer Freiheit. Das ist das A und O, weil die Sünde ist das Grundübel von allen Problemen. Jetzt stell dir vor, die Sünde ist weg, weil die Sünde mit Jesus an seinem Leib gekreuzigt worden und gestorben und begraben worden ist, Punkt. Und dann bist du frei davon. Dann kann die Sünde auch keine Ergebnisse mehr bei dir bringen. Weder, dass du dauernd böse Dinge tust, noch, dass der Fluch da ist, noch, dass irgendwelche Probleme und Folgen deiner Sünden in deinem Leben zu sehen sind. Das ist eine Riesenfreiheit. Und in dieser Freiheit, die Jesus für uns erkauft hat, müssen wir Christen standhaft bleiben, uns das nicht rauben lassen. Der Satan will uns unbedingt vom Gegenteil überzeugen. Ja, der bringt alle möglichen Argumente ins Spiel. Ja, vielleicht erinnerst du dich, wir haben gesagt, der brüllende Löwe, der brüllt seine Lügen über uns aus. Ja, er kotzt sie richtig aus, damit wir sein Zeug glauben. Ja, und nicht das, was wirklich die Bibel sagt. Darum sage ich ja immer, die Christen müssen die Bibel, das Neue Testament kennen. Dann wissen sie, was Gottes Wille ist und wie Gott ist und wer wir in ihm sind. Und da stehen wir auf einer Basis, wo wir im Sieg leben können. Ja, er hat uns losgekauft oder freigekauft vom Fluch des Gesetzes, sagt Galater 3,13. Vom Fluch des Gesetzes. Und wenn du 5. Mose 28 kennst, und das, ja, da stehen erst einmal die Segnungen und dann kommt der Fluch. Was ist, wenn jemand das Gesetz nicht einhält? Und das ist brutal schlimm. Und da er uns freigekauft hat von diesem Fluch, weil er uns vom Gesetz freigemacht hat, braucht dieser Fluch und kann dieser Fluch eigentlich in unserem Leben nicht mehr wirken. Außer jemand glaubt, dass er nicht gerechtfertigt ist, dass er noch die Gebote halten muss, um gerecht zu werden und. Dann versucht er das und dann wird der Fluch irgendwann wieder zuschlagen. Darum ist so wichtig, wehre dich gegen Gebot und Gesetz und Zeugs und lass dich vom Geist leiten. Ja, unser Gebot ist, den Nächsten zu lieben und an Jesus Christus zu glauben. Das ist das Gebot, das er uns im Neuen Bund gegeben hat. Für unsere Freiheit hat Jesus mit seinem Blut, das heißt mit seinem Leben bezahlt. Und wenn du nicht in einer Freiheit lebst, wie es die Bibel erklärt, dann musste sie auch einfach mal beanspruchen und wissen, ja, die steht dir ja zu. Wenn eine Sache bezahlt ist, dann steht dir die Lieferung zu, dann steht es dir zu, dass sie dir gehört. Ja, und du brauchst sie nicht beim Vater beanspruchen, weil er hat sie ja dir gegeben, sondern musst es beim Widersacher beanspruchen, beim Feind, der dir die ganze Zeit deine Freiheit und deine Segnungen beraubt. Ja, da musst du deine Autoritätsposition einnehmen und feststehen und sagen, was dir gehört, wozu was du berufen bist und wer mit was bezahlt hat für deine Freiheit und für deine Gerechtigkeit und für deine Position in Christus. Und wenn dein Geist, und da fängt es an im Geist, durch diese Wahrheiten des Evangeliums freigemacht wird, weil er es immer wieder hört, weil er es annimmt, weil er es aufnimmt, weil er ein innerliches Ja dazu gefunden hat, dann wirkt sich das extrem auch auf deinen äußeren Menschen aus. Ja, wenn du innerlich frei bist, wenn du wirklich weißt, dass du weißt, dass der Stachel des Todes von dir weggenommen ist, die Sünde weggenommen ist, dann wirkt sich das auf deinen ganzen Körper und auf deine Seele aus. Die wird nämlich auch freigesetzt. Also Menschen, wenn zu Jesus kommen und diese Wahrheiten erkennen, werden sie freigesetzt von allen möglichen Dingen. Von Süchten, wie zum Beispiel Drogensucht, Alkoholsucht, Nikotinsucht, Spielsucht, Fresssucht, Internetsucht. Manche gibt es, die sind sogar pornosüchtig. Da werden die Menschen wieder frei davon, weil Jesus mit seinem Blut für diese Freiheit bezahlt hat. Das sind alles Dinge, die sind sündig und eben für die Sünde ist bezahlt worden. Die Sünde ist an Jesus gerichtet worden und mit ihm gestorben. Die Menschen, die glauben, werden frei von Flüchen, von dämonischen Mächten, von allen möglichen Ängsten und quälenden Sorgen oder vom Dauerstress, gibt es auch, ne? Und egal von sonstigen schlechten Gewohnheiten, wirren Gedanken, Dummheiten, es gibt nur sündige Begierden, Zwänge, auch die Leute, die in Homosexualität gefangen sind, wenn zu Jesus wirklich kommen, wenn sie mit Jesus in Kontakt kommen, sie werden davon wieder frei. Ja, weil Römerbrief erklärt eindeutig, dass Homosexualität eine Folge der Gottlosigkeit ist. Und wenn jemand mit Jesus in Kontakt kommt, dann ist er ja nicht mehr gottlos, oder? Und dann wird er wieder richtig gestellt, so wie die Schöpfung von Anfang an gewesen ist. Das ist alles möglich und da gibt es immer wieder auch Zeugnisse zum Hören von Menschen, denen eben diese Freiheit geschenkt wurde. Und ich habe vorher gesagt, von Ängsten und quälenden Sorgen wird man frei. Und vielleicht weißt du es nicht, aber Angst ist eigentlich Glaube an den Teufel. Ja, ich meine jetzt nicht Angst, wenn direkt ein akutes Problem vor dir steckt und da musst du reagieren und das Problem lösen und Adrenalinstoß kommt herein. Es ist was anderes, aber die Leute, die dauernd so Angst und Sorgen und so gequält werden, so unbegründet oft einmal, oder meistens unbegründet. Ja, das ist so, das ist eigentlich Unglaube. Angst ist die negative Form von Glauben und dann glaubt derjenige eigentlich, der Teufel ist stärker als der Jesus. Oder der Teufel hat einen höheren Namen als der Name Jesus. Der kann jetzt das alles tun, der tut mir alles an, der keine Ahnung, was die Leute denken. Und da muss man umdenken. Oder mal schauen, wer ist denn eigentlich mit mir und in mir und welchen Namen habe ich von ihm empfangen? Und was ist der Name Jesus? Ja, da muss Angst und Sorge und das ganze Zeug sich beugen und verschwinden. Das müssen die Christen lernen und akzeptieren, dass sie da selber auch ein Stück weit gefordert sind und nicht bloß sagen, oh, Hilfe, Herr, du wirst es schon irgendwie machen. Herr, kannst du es überhaupt? Da bist du dem Teufel auf den Leim gegangen. Ein Christ muss wissen, wer Jesus ist und was in dem Namen Jesus steckt und dass er diesen Namen Jesus in diesen Situationen benutzen darf. Und dann gibt dir das Lebensqualität. Da wirst du frei gemacht. Ja, von solchen quälenden Dingen, Süchten und Problemen und Krankheiten. Es gibt Lebensqualität, oder? Es gibt Menschen, die haben dauernd irgendwo irgendwelche Schmerzen. Das ist doch keine Lebensqualität. Und wenn der Herr dich frei macht, weil er dich zur Freiheit berufen hat und du keine Schmerzen mehr hast, dann ist das wieder eine ganz andere Lebensqualität. Und außerdem kommen aus dem Geist die Früchte hervor, die die Bibel uns lehrt. Wenn der Christ frei ist von der Sünde und im Geist von Neuem geboren ist und im Kontakt ist mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, dann kommt ein Ergebnis hervor aus dem Geist. Ich nenne es jetzt nicht Frucht, sondern Ergebnis, weil wenn die Bibel von Frucht spricht, ist immer das, was dabei rauskommt, gemeint. Und da sagt uns die Bibel, dann kommt hervor Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Langmut und Selbstbeherrschung und so weiter. Das kommt plötzlich in deinem Leben hervor, aus deinem Geist hervor, dringt in die Seele ein und macht dich zu einem wunderbaren Menschen unterm Strich. Wenn du ein liebender Mensch bist, nicht so ein griesgrämiger, alles kritisierender Stinkstiefel, möchte man schon fast sagen, ist ein riesen Unterschied, oder? Wenn du ein liebender Mensch bist, mit einem offenes Wesen, mit Freude und Frieden in seinem Herzen hat, das denke ich mir oft, wie schön ist es, wenn man in seinem inneren Frieden hat. Wenn man nicht dauernd getrieben ist, das muss ich noch haben, da muss ich noch hinfahren. Und das ist, nie zufrieden zu sein. Es ist so übel. Und so kannst du dich mal hinsetzen und bist glücklich und bist zufrieden, freust dich an deinem Jesus, an deiner Erlösung. Es ist einfach Lebensqualität, das ist Freiheit. Das ist eine ganz andere Freiheit als die Freiheit, die die Welt verspricht. Ja, die Welt verspricht dir Freiheit, wenn du in alle möglichen Herren Länder fliegen kannst und dir alles kaufen kannst und dann hast du es gekauft und hast 2-3 Tage Freude an deinem Teil und dann steht es rum, warst 3 Wochen irgendwo in einem tollen Urlaubsdomizil, kommst nach Hause, jetzt muss ich meinen scheiß Job wieder machen, das Urlaubsding ist ganz schnell vergessen, die Probleme im Job haben wieder alles ausgelöscht, was bringt es? Es ist keine Freiheit. Und wenn dein Geist diese Frucht hervorbringt, gewirkt durch den Heiligen Geist, inspiriert vom Heiligen Geist, dann passiert noch etwas in deinem Leben. Die Begierden des Fleisches, sie fangen plötzlich an zu verdorren. Vielleicht am Anfang wollen die sich noch behaupten und ihr Feld nicht räumen, aber wenn der Geist immer mehr emporkommt und die Oberhand gewinnt, verdorren die Werke des Fleisches. Ja, die sind auch im Galaterbrief dann aufgeführt. Unzucht, Unreinheit, Lüge, Neid, Eifersucht und so weiter. Die Bibel sagt, die Begierden des Fleisches, sie wurden mit Jesus mitgekreuzigt. Ja, die dem Christus angehören, haben die Begierden des Fleisches mit ihm gekreuzigt. Gekreuzigt heißt aber auch gestorben und nicht mehr existent. Finito, vernichtet, tot, diese Dinge. Das heißt, die Sünde, sie ist weg und sie kann dich nicht mehr zwingen, dass du sündigst. Die Bibel lehrt uns, wir sind der Sünde gestorben oder abgestorben. Das heißt, da ist keine Verbindung mehr da. Wenn du eine Blume nimmst oder eine Pflanze und brichst einen Ast ab, dann ist der tot. Ja, vielleicht sieht es noch gar nicht so aus, aber der ist abgestorben, weil er vom Stamm weg ist. Und so ist die Sünde von uns weggenommen. Ja, abgestorben. Das heißt, wir sind von der Sünde weg abgestorben. Die Sünde, sagt die Bibel, wird nicht mehr über uns herrschen. Jetzt herrscht der Heilige Geist und die Liebe und die Gnade und der Friede Gottes in unserem Leben. Und das ist dann, wenn Christen wirklich mit Jesus persönlich in Verbindung sind. Es gibt nämlich so viele Christen, die wissen zwar was von Jesus, die wissen was von der Bibel, aber die haben die Verbindung nicht irgendwo. Irgendwo fehlt da was, da fließt der Strom nicht. Aber wenn der Strom fließt, die Verbindung da ist, dann werden die verändert. Von innen heraus werden Menschen verändert. Und ich beobachte es oft, wenn Menschen, die schon ein paar Jahre gläubig sind und es verändert sich nichts, sind immer noch die gleichen, ja, wie waren wir vorher bei den Stinkstiefeln, dann stelle ich diese Wiedergeburt in Frage. Weil es kann gar nicht anders sein, dass sich etwas verändert. Wenn jemand mit Jesus in Verbindung ist, wird er eine neue Schöpfung, dann wird er auch ganz anders denken und handeln und reden und so weiter. Diese Leute, die werden ehrliche, aufrichtige, fähige Leute, gesegnete Menschen. Und sie werden zu lebendigen Zeugen Jesu. Sie werden, wenn man so biblisch ausdrückt, zu Jüngern Jesu. Und nicht mehr von Satan geknechtet und hin und her geworfen, sondern vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Ja, von einem Segen zum nächsten, von einer Gnade zur nächsten Gnade. Solche Leute, die haben Gottes Weisheit, haben einen gesunden Menschenverstand, sie sind fleißig, verantwortungsvoll und Gottes Segen liegt auf ihnen. Ja, und auch im Alltag, im Haushalt, in der Familie, in deinem Berufsleben, dann liegt Segen drauf. Ja, dann ist dein Berufsleben nicht so eine Last, sondern du tust es für den Herrn. Die Bibel sagt, dass wir alles für den Herrn tun sollen, auch unsere normale alltägliche Arbeit. Und wenn du es so siehst, dann kannst du eigentlich sagen, hey, ich bin ja im Vollzeitdienst. Es sind nicht bloß die Prediger und die Pastoren und die Bibellehrer, die im Vollzeitdienst sind. Auch du, in deinem ganz normalen Arbeitsumfeld, du bist damit im Vollzeitdienst, wenn du das Ding für den Herrn tust. Und dann wirst du auch in allen Dingen den Segen erfahren. Und du wirst, wenn Schwierigkeiten auftauchen, die Hilfe des Herrn haben und die Dinge überwinden und die Weisheit bekommen, wie du sie überwinden kannst. Und dann tust du das nämlich mit Freuden. Wenn du es nicht mit Freuden tust, dann tust du es nicht für den Herrn. Dann arbeitest du für dich, damit du deinen Alltag Geld hast, was du halt brauchst, und tust es, weil die anderen gesagt haben, das muss man halt tun. Aber denke mal um und tu deinen Job für den Herrn Jesus. Und wenn du was übrig hast von deinem Verdienst und setzt es sogar noch ein für die Verkündigung des Evangeliums oder zur Unterstützung von Leuten, die im Dienst für den Herrn sind, mit Lehre, Predigt, Pastor, Gemeinde, und unterstützt da das alles mit einem Teil deines Einkommens, dann siehst du, deine Arbeit war auch da für den Herrn. Und so funktioniert Gemeinde. Anders geht es nämlich gar nicht. Und du wirst merken, das tut deiner Seele gut. Wie hat Jesus gesagt, geben ist seliger als nehmen. Da ist was dran. Ja, weil wer gibt, dem wird nämlich gegeben, sagt die Bibel. Ein gutes, ein gedrücktes und überfließendes Maß wird man in seinen Schoß geben. Denke mal darüber nach, was dann in deinen Schoß gegeben wird. Und dann geht es deiner Seele gut. Sie hat Frieden und sie hat Freude, ist nicht dauernd abhängig von allen Umständen. Und das ist Freiheit. Zu dieser Freiheit hat der Herr uns berufen. Du kannst als Christ, als Mensch, einfach wieder sein, wie du bist. Du brauchst dich nichts verstellen, du brauchst dich nicht dauernd verbiegen, du brauchst nicht irgendwo Schauspieler sein oder ein psychisches Make-up immer wieder aufziehen. Du lebst in der Freiheit des Geistes. Ja, du bist einfach, wie du bist, ganz normaler, gesunder Mensch Gottes. Da habe ich gerade einen Vers eingefügt von Malachi 3,20 als Beispiel. Da nimmt er die Mastkälber her, wenn sie rausgelassen werden, wie die umherspringen, weil sie in die Freiheit hinausgelassen werden. Und da sagt hier der Malachi, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie die Mastkälber. Also die Freigelassenen, ja, die auf den Namen des Herrn bauen. Ja, das sagt von der Sonne der Gerechtigkeit. Das heißt, wir sind gerecht gemacht worden, wir sind heil gemacht worden und deshalb können wir springen und tanzen wie die Mastkälber. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, wenn Kälber oder Kühe aus dem Stall rausgelassen werden auf die Weide, wie die manchmal da hüpfen und springen und laufen vor lauter Freude. Vor allem auch die Jungen oder bei den Pferden, so ein junges Fohlen, wie das springt und hüpft. Das ist Freiheit. Die durften raus auf die Weide. Also kann man es vergleichen. Und so hat es hier der Malachi eigentlich verglichen. Der Paulus, der schreibt uns im 2. Korinther, hier Kapitel 3, Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Der Herr ist der Geist. Ja, der Heilige Geist, das ist der Geist des Herrn. Und wo der ist, da ist Freiheit. Ja, wenn du nicht Freiheit hast, dann hast du in bestimmten Bereichen dem Geist Gottes noch nicht den Raum eingeräumt, den er haben möchte. Denn wo der Geist Gottes, der Geist des Herrn hinkommt, entsteht unweigerlich Freiheit. Wenn Unfreiheit entsteht, ist es nicht der Geist des Herrn, dann ist es ein anderer Geist, dann hat sich ein anderer Geist bei dir eingeschlichen, der sich als Heiliger Geist getarnt hat oder ausgegeben hat. Das gibt es nämlich auch. Die dämonischen Mächte sind oft sehr listig. Also du kannst es an dem auch schon erkennen, wenn du in Bedrückung bist, Unfreiheit bist und irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, da steckt ein feindlicher Geist dahinter. Dann hau den weiter. Du hast die Vollmacht dazu. Und setz den Geist des Herrn frei, der in dir ist. Und dann entsteht wieder Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn hinkommt, entsteht Freiheit. Und da fühlt er sich wohl. Ja? Der Heilige Geist fühlt sich wohl, wo das Wort der Wahrheit gepredigt und geglaubt wird. Ja, wenn es gepredigt wird, ist toll. Aber noch viel besser ist, wenn es gepredigt und geglaubt wird, angenommen wird und praktiziert wird. Das ist das, was zusammengehört. Und ja, es gibt auch viele geistgetaufte Christen, die eigentlich, wenn man es genau betrachtet, nicht frei sind. Okay, die gehen zwar in Gottesdienst und tun sich da ein bisschen ja, frei darstellen, haben wir wieder bei der Schauspielerei, aber im Alltag sind sie nicht frei. Im Alltag sind sie in der Dauerkrise, in der Dauerschleife, im Clinch mit Ehepartner, mit Kind oder Eltern oder Arbeitskollegen, Nachbarn oder sonst irgendwie mit Krankheiten geschlagen, egal was noch alles gibt. Und das sollte nicht so sein, weil das ist nicht Gottes Wille für keinen seiner Kinder. Ja, jeder Vater, jede Mutter möchte doch, dass es seinen Kindern gut geht. Und Gott ist nicht anders. Wir sind nach seinem Bilde gemacht. Er möchte, dass es seinen Söhnen und Töchtern gut geht. Ja, warum tut es denn dann nicht? Ist vielleicht die berechtigte oder unberechtigte Frage. Berechtigt in dem Sinne, ja, wenn man nicht weiß, was die Lösung ist. Unberechtigt, weil wir könnten eigentlich wissen, wie es sein soll und wie man als Christ dagegen vorgehen kann, wenn man die Bibel studiert und dem glaubt, was man gelesen hat oder was man in der Predigt gehört hat. Ja, das ist mir dann oft ein Rätsel, warum so viele geistgetaufte Christen nicht frei sind, obwohl es heißt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und darüber mache ich mir dann schon immer wieder mal Gedanken und ich stelle fest, da fehlt es am Fundament bei den Christen, am grundlegenden Fundament der Lehre. Da kann es sein, dass mir jetzt vielleicht der eine oder andere böse ist, weil du sagst, ja, ich bin ja schon so und so lang gläubig und ich weiß schon so viel von der Bibel. Aber dann musst du trotzdem auch mal wieder dich selber ein bisschen hinterfragen. Was weißt du wirklich und wie handelst du danach? Es ist ungefähr so, wie wenn jemand ein Hochhaus bauen will und vergisst, das Fundament zu bauen. Dieses Hochhaus wird nicht lang stehen. Beim nächsten Sturm bricht es zusammen, oder? Und wenn ein Christ ein Hochhaus bauen will mit allen möglichen Segnungen, Wundern, Heilungen und was er alles haben will, Geistesgaben, aber er hat nicht das Fundament des Evangeliums, dann wird er unweigerlich zu Fall kommen, weil der Feind wird dagegen arbeiten und er wird ja, auch seine Pfeile und seine Waffen gegen diese Leute einsetzen, wo Wunder und Heilungen und Geistesgaben sind. Und darum muss ein Christ, der das haben will, ein festes Fundament haben in seiner Position, die er in Christus Jesus hat. Was er in Christus Jesus hat und was er in Christus Jesus ist. Das ist das A und O. Und er muss seinen Gott kennen und das Erlösungswerk und diese Verbindung, diese Beziehung mit ihm beständig aufrechthalten. Weil da kommt immer wieder die Kraft und die Ermutigung und die Segnungen, die kommen aus dieser Verbindung mit ihm. Die kommen nicht, weil irgendjemand fleißig, was sage ich, christliche Lieder singt oder in den Gottesdienst geht. Das kommt, weil er in Beziehung ist mit Jesus. Und das ist ein riesen Unterschied. So viele Christen gehen Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst oder in den Hauskreis, wo sie immer hingehen, aber sie haben dort nie gelernt, diesen Geist in ihnen, die neue Schöpfung, freizusetzen und diese Kraft in Anspruch zu nehmen, fließen zu lassen. Sie haben nie gelernt, die Waffenrüstung Gottes einzusetzen. Sie haben vielleicht was gehört von der Waffenrüstung Gottes und vielleicht auch was gelesen. Aber Ja, die Information ist ja nicht schlecht, aber da muss man in die Praxis gehen, sonst ist man ein Selbstbetrüger, sagt der Jakobus. Man muss lernen, die Waffenrüstung auch entsprechend einzusetzen. Ja, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, das würde den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, da habe ich auch schon mal gepredigt drüber, schon vor längerem. Aber ja, wir stehen hier auf dieser Erde in unserer momentanen Situation einfach in einer, ja, man kann man nicht anders sagen, Kriegssituation. Ja, das Reich Gottes und das Reich Satans. Da läuft ein Kampf. Aber eins müssen wir wissen. Er hat uns versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis und in sein Königreich hineinversetzt. Das ist auch so eine Waffe, die du einsetzen musst als Wort Gottes. Dass du dem Feind sagst, du hast bei mir keinen Machtbereich mehr. Also schleunigst Rückmarsch ab, sonst beraubt er dich einfach. Der ist so gemein. Und Christen müssen lernen, das im Alltag einzusetzen. Ja, sonst sind sie immer nur abhängig von der Salbung des Pastors oder von der Gemeinde. Ja, das ist ja nicht schlecht, wenn man in der Gemeinde unter die Salbung kommt und man wird wieder erbaut und erfrischt. Ist alles super und toll. Und vom Pastor, wenn du einen guten Pastor hast, ist auch gut und schön. Aber es ist ein Tag in der Woche normal. Ansonsten die anderen 6 Tage bist du wieder auf dich gestellt. Und damit du nicht auf dich alleine gestellt bist, brauchst du diese Erkenntnis und diese Verbindung mit deinem Jesus, weil der ist immer zu haben. Der Pastor und die Gemeinde sind nicht immer zu haben, aber Jesus kannst du immer haben. Zu jeder Sekunde, zu jeder Stunde, zu jeder Tages- und Nachtzeit kannst du bei ihm anklopfen und von ihm empfangen. Das ist ja das Feine an der ganzen Sache mit dem Jesus. Also, viele Christen wollen zwar gesegnet werden, aber sie sind nicht bereit, ihr Denken, ja, da oben drin, ihr Denken und damit ihr Leben an Gottes Wahrheiten anzupassen. Und dann ist die Freiheit, die ihnen eigentlich zustünde, nicht da. Aber das funktioniert einfach so nicht mit Gott. Du musst als Christ wirklich das Wort studieren, die Bibel nehmen und annehmen und glauben und umsetzen. Das ist Neutestamentliche. Ja? Ich meine jetzt das, was für dich in deinem Alltag relevant ist. Ja? Nicht, wenn wir vorhin geredet haben über die Endzeit und die Wiederkunft Jesu, die wird sein. Aber die nützt dir jetzt in deiner Situation nichts. Ja, die gibt dir Hoffnung, okay. Gut, manche Leute haben dann ihre alleinige Hoffnung auf das, dass Jesus bald wiederkommt, weil alles so schlecht und so bekackt ist in ihrem Leben. Aber es hilft ihnen nicht weiter, weil wenn Jesus erst in 20 Jahren kommt oder noch später, dann löst es das jetzige Problem nicht. Also musst du wissen, was sagt mir die Bibel, wie komme ich aus meinem schlechten Umstand hier jetzt heraus, dass mein Leben wieder in eine Freiheit kommt. Das brauchst du. Und da brauchst du heute, hier und jetzt die Verbindung zu Jesus und ein Wort von ihm und eine Erkenntnis, was hast du für Möglichkeiten, für geistliche Waffen, um gegen den Feind und die Umstände anzugehen. Und dann kannst du die einsetzen und dann wird sich schlagartig was ändern. So ist es einfach. Ich glaube, ich habe es erst einmal erzählt in einem Zeugnis, als eine Tochter war, als sie noch ganz klein war, im Bettstadel mit über 40 Grad Fieber. Der Arzt wusste nicht mehr, was er tun sollte. Fiebersenkende Mittel, alles hat nichts geholfen. Und dann bin ich im Geist aufgestanden und dann um das Bettstadel rundum marschiert, in Sprachen gebetet und dem Feind geboten und getan. Halbe Stunde drauf war das Fieber weg. Ja, das ist der Unterschied. Menschliche Mittel sind oft begrenzt. Geistliche Mittel haben keine Grenze. Aber die begrenzt du höchstens selber mit irgendeinem Zweifel und Unglauben oder einem Nicht-Tun. Ja, ich wusste das, geistlich kann man was tun. Ich habe das Wort Gottes als Waffe, ich habe die Möglichkeit, in Sprachen zu beten und so weiter. Ich habe mich dann aber trotzdem hinsetzen können und jammern und klagen und bei Gott schimpfen, weil die Tochter jetzt so krank ist. Das hat alles nicht geholfen. Ich musste das tun, was die Bibel sagt, dass wir tun sollen. Die Autorität einsetzen, die im Namen Jesus ist, der uns gegeben ist. Und dann hilft es weiter. Da hilft er nicht. Endzeit, Antichrist, Israel, Trübsalzeit, das ganze Zeug. das hilft dir in der Situation null und nix. Das hilft nicht weiter. Aber wenn du weißt, was Jesus am Kreuz für dich getan hat und was durch diese Wiedergeburt in dir, was du geworden bist, wer du geworden bist und was du davon hast und das einsetzt, dann ändert es deine Situation. Und das macht dich frei. Das, was jetzt für dich relevant ist, das brauchst du. Und die zentrale Botschaft ist das, was am Kreuz geschah, was Jesus da für dich getan hat. Und da reicht es nicht, dass du weißt, ja, da ist ja Jesus, der Sohn Gottes ist da irgendwann einmal gekreuzigt worden, oh, der arme Kerl, das ist Religion. Was er da tatsächlich getan hat, was er für dich getragen hat, das ist das, was den Unterschied ausmacht. Also als gerechte und geliebte Kinder Gottes haben wir Freiheit. Zur Freiheit sind wir berufen. Und aus dieser Freiheit heraus können wir und dürfen wir vor Gottes Gnadenthron erscheinen, um etwas zu bitten, was wir brauchen. Die Türe dahin ist offen. Wir brauchen da nicht lang klopfen und betteln und tun. Der Vorhang ist zerrissen im Tempel, als Jesus starb. Das heißt, wir haben Zugang zum Gnadenthron. Und wir können kommen ohne Schuld, ohne Verdammnis, ohne schlechtes Gewissen. Wir dürfen, der Vater will das sogar. Unser Gott ist unser Papa und er möchte Gemeinschaft mit seinen Kindern. Das liebt er so sehr, das vermisst er so sehr. Seit Adam vermisst er das. Er hatte Adam geschaffen als einen Gegenüber, mit dem ging er spazieren im Paradies. Und dann war das weg, als Adam gesündigt hat. Und jetzt ist die Sünde wieder weggetan, jetzt können wir wieder Gemeinschaft mit unserem Papa haben. Er möchte mit dir und mir Gemeinschaft haben. Er möchte nicht unbedingt einen Show-Act vorgeführt haben. So jeden Sonntag ein Konzert von Lobpreisliedern. Er möchte dich, er möchte dein Herz. Der Papa will mit seinen Kindern. Er möchte nicht immer bloß ein Konzert, einen Show-Act, eine Aufführung haben. Er möchte Gemeinschaft mit seinen Kindern haben. Und darum sagt uns der Hebräerbrief 4,16, lasst uns nun mit dieser Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Dort empfangen wir Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Ich sage mal, was willst du mehr? Du kannst, wenn du diese Bibelstelle wirklich glaubst, dann musst du jetzt einen Luftsprung machen. Wenn es natürlich nur ein paar Worte sind, ja, das wäre ja schön, wenn es so wäre. Es ist kein Glaube. Aber du kannst Barmherzigkeit bekommen. Wenn du wirklich hinzutrittst zum Gnadenthron, zum Papa, hey Papa, ich komme hier im Namen Jesus und durch sein Blut. Schön, dass ich kommen darf. Papa, ich liebe dich so sehr. Papa, aber da habe ich ein Problem. Ja? Aber da machen jetzt Problem zum Hauptding, sondern die Gemeinschaft mit ihm ist das Hauptding, das ausmacht. Oft ist es so, man hat mit Papa Gemeinschaft und das Problem löst sich von selber. Weil er kennt ja dein Problem. Es ist ja nicht so, dass du ihm das haarklein erklären musst, weil er es nicht weiß oder so. Er kennt dein Problem. Und diese Freiheit haben wir. Und die meisten Christen schicken eine E-Mail an Gott. So eine Gebetsmail, nenne ich es jetzt einmal. Aber sie treten nicht hinzu. Ich weiß zwar nicht, was der Grund ist, ob sie Angst vor Gott haben oder weil sie nicht wissen, dass man hinzutreten kann oder man nicht wissen, wie macht man denn das. Oder weil es bequemer ist, so einfach mal eine Mail, Gebetsmail hinschicken. Aber ja, wenn du verheiratet bist und schickst deinem Partner immer bloß eine Mail, und dein Partner möchte aber auch mit dir Gemeinschaft haben, oder? Dich umarmen, mit dir reden, vielleicht mit dir mal spazieren gehen oder irgendwas mit dir machen und du schickst immer bloß eine Mail, weil für mehr habe ich nicht Zeit. So eine Ehe ist zum Scheitern verurteilt, oder? Und so kannst du es auch ein bisschen erklären. Und ein Papa möchte mit seinen Kindern doch Gemeinschaft haben. Und normalerweise möchten Kinder auch mit einem Papa Gemeinschaft haben. Wenn ich da richtig denke, oder? Außer der Papa ist ein richtiger Idiot, was man von unserem himmlischen Papa nicht sagen kann. Es gibt auch Kinder, die haben vor ihrem Papa furchtbar Angst und die gehen ihm aus dem Weg, weil er eben so ein Rabauke ist, mild ausgedrückt. Aber Jesus hat uns den Weg zum Vater freigemacht. Ja, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Aber durch ihn können wir zum Vater kommen. Nicht erst, ja, wenn wir mal sterben, dann kommen wir in den Himmel, dann kommen wir. Ja, das verstehen die meisten unter diesem Vers. Aber er möchte, dass du täglich zu ihm kommst, wenn es geht. Und wenn du das auch willst. Das Erlösungswerk am Kreuz hat dir das Recht gegeben, weil die Sünde von dir beseitigt ist und ein Gerechter darf kommen, ein Sünder darf nicht kommen. Ganz einfach, aber weil du gerechtfertigt bist, darfst du kommen. Und ich finde, das ist so gut, was Jesus da am Kreuz getan hat. Extremst gut. Man kann es vielleicht gar nicht so richtig mit dem Verstand erfassen. Es ist gigantisch, welch eine Gnade. Wie heißt es? Erstaunliche Gnade. Amazing Grace, oder? Dieses Lied. Erstaunliche Gnade. Wenn du darüber nachdenkst, kann man nur sagen, erstaunlich. Dass der das getan hat. Seinen eigenen einzigen Sohn. Für all die Sünder. Für die üblen Übeltäter. Für die Gesetzesübertreter. Für die Mörder. Für Vergewaltiger. Zu opfern. Puh. Heftig. Ja. Darum können wir und sollen wir und dürfen wir in Freiheit leben. Frei von der Sünde. Ja, und wenn du dich, sage ich mal, heute checkst, du durchforschst dich, ja, wie sagen die manche Sündenforschung oder so, dein Leben durchgehst, nach Dingen checkst, wo du gesündigt hast, würdest du wahrscheinlich viele Dinge finden nach und nach, wo du gesündigt hast, wo du was falsch gemacht hast, wo du jemanden beleidigt hast oder Unrecht getan hast, was weiß ich, würdest du wahrscheinlich genügend finden, wenn du ehrlich bist. Und ja, da, von daher gesehen, hat man eigentlich gar keine Chance, weil wir sind als Sünder geboren, von Adam her, und aus dem Grund haben wir gesündigt. Das ist die richtige Reihenfolge. Die Religion sagt, du bist ein Sünder, weil du gesündigt hast. Nein, du bist ein Sünder und du sündigst deshalb. Aber wenn jetzt Gott dich einmal checken würde auf deine Sünden, dich als Christ, was würde der alles finden, der alles weiß und alles gesehen hat? Vielleicht denkst du, oh je, dann ist eine Liste wieder unendlich lang. Aber das ist doch keine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, er wird nichts finden. Er, wenn die Decke hochhebt, dann sieht er das Blut. Das Blut Jesu hat alle Sünde von dir weggewaschen. Nicht bloß zugedeckt. Im Alten Testament, diese Tieropfer, dieses Blut hat die Sünden nur bedeckt. Oder wenn du die Decke hochgehebt hättest, aue. Sünde, 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 Sünde. Gesetz übertreten und. Und dann mussten die jedes Jahr wieder, der hohe Priester, dieses Opfer bringen und die Leute zwischendurch eine Turteltaube opfern, ein Lämmchen opfern und eine furchtbare Sache, oder? Aber es hat nie die Sünde weggenommen. Die Leute blieben Sünder und deshalb haben sie gesündigt. Und das Gesetz war so hart, die konnten nicht alles halten. Die waren eigentlich chancenlos. Und dann kam Gott und hat ein Lamm für diese hoffnungslos verlorenen Menschen geopfert. Ein perfektes Lamm, ohne Sünde, ohne Fehl und Tadel. Und dieses Lamm war dieser Jesus. Er war dieses perfekte Opfer. Und durch sein Blut wurden bei jedem, der an ihn glaubt, alle Sünden weggenommen, weggewaschen. Da ist nichts mehr zu finden. Und dann kannst du die ganze Decke hochnehmen, nichts ist mehr da. Und Gott hat auch nicht irgendwo ein Backup in seiner Schublade, wo deine Sünden noch registriert sind, für den Fall der Fälle oder so. Nein, es ist ausgelöscht. Ja, das ist die tolle Nachricht des Evangeliums. Das macht uns frei und freier, dass nicht mehr freier geht. Und das bringt dir Segen und Segen und Segen, dass es nicht besser geht. Zentrale Botschaft des Evangeliums. Dieses Blut von Jesus hat nämlich unser Blut getriggert, sagt man auch jetzt, ja, kontaktiert, berührt. Jesu Blut haben wir getrunken. Er hat einmal gesagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch selbst. Aber umgekehrt, wenn wir es essen und trinken, haben wir Leben. Unser Blut, ja, Blut ist immer ein wichtiges Thema. Unser Blut wird durch Jesu Blut lebendig gemacht. Da geht der Tod raus, die Sünde geht raus, weil die Sünde hat den Tod verursacht. Und Leben kommt wieder hinein in unser Blut. Und unser Blut fließt bekanntlich durch den ganzen Körper. Ja, unterm Strich in jedes Organ und in jede Zelle. Und wenn das Blut gereinigt ist und heilig ist und sinnlos ist, dann fließt dieses Leben, das in unserem Blut ist, zu jedem Organ und zu jeder Zelle. Und das bewirkt, dass du immer gesünder und fitter und kräftiger wirst. Das Blut in uns, unser eigenes Blut, ist durch das Blut Jesu rein gemacht worden, heilig gemacht worden, gesund gemacht worden, gerecht gemacht worden, frei gemacht von Sünde und Tod. Jetzt ist wieder Leben in uns eingekehrt. Ja, in unseren Geist sowieso, aber auch in unser Blut. Weil wir sind nicht mehr jetzt in der Blutlinie von Adam, ja, Nachkommen Adams, Erben der Sünde, sondern wir sind durch die Wiedergeburt in die Blutlinie von Jesus gekommen. In die Blutlinie Abrahams, in die Blutlinie der Gerechtigkeit. Ja, das ist unser geistlicher Zustand. Ja, unser Blut, wenn es jetzt in einem Labor untersucht würde, ist nicht anders vom natürlichen Zustand her. Aber vom geistlichen Zustand wurde es verändert. Der geistliche Zustand unseres Blutes ist gesund, heilig, rein, sündlos. Ja, diese geistliche DNA von Adam ist weggenommen worden und die geistliche DNA von Jesus, von Abraham her, ist in uns hineingekommen. Und diese Freiheit haben wir. Diese Freiheit gehört uns. Gut, Leute, da bin ich fertig heute mit der Lehre. Jetzt wollen wir auch diese Freiheit noch einmal besingen, oder? Den Herrn preisen für das, was er da getan hat. Wir hätten da nichts dazu tun können. Und wenn jemand versucht, das irgendwie noch zu verbessern, dann ist er eine aussichtslose Sache. Er kann es höchstens noch schlechter machen wieder, weil er wieder gesetzlich wird und wieder einen Fluch sich einhandelt. Das ist alles weg. Und so kannst du auch diesen Vers Römer 8, 1, 2 noch besser verstehen, hänge ich noch hinten dran, wo der Paulus sagt, also deshalb gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, weil das Gesetz des Geistes, das Leben in Christus, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Keine Verdammnis, die gibt es nicht mehr, sagt er hier, es gibt keine mehr, weil sie nicht mehr da ist, nichts mehr existent ist für uns Christen. Die kann es nicht mehr geben. Wenn dann höchstens, weil dir der Teufel eine Verdammnis untergejubelt hat und du dummerweise sie geglaubt hast, weil du nicht geschnallt hast, dass deine Sünde beseitigt ist. Ja, ein anderes Gesetz ist jetzt gültig für uns. Und dieses Gesetz heißt Leben in Christus. Nicht Tod in Christus, sondern Leben in Christus. Das andere, das alte Gesetz, das Gesetz der Sünde, das zum Tod geführt hat, von dem sind wir freigemacht, sagt uns hier der Paulus. Ich finde, eine bessere Botschaft kann ich euch nicht geben, oder? Und wenn ich euch Millionen und Milliarden versprechen würde, dann wäre es auch bloß ein Trick im Vergleich zu dem. Weil die Millionäre und Milliardäre, sie gehen irgendwann in den Tod, sie werden eingegraben oder verbrannt, sie verfaulen, sie sind in der Ewigkeit verloren. Was wollen sie da mit der Million und mit der Milliarde? Können sie nicht mitnehmen, können sich dort nichts kaufen, ist alles Schall und Rauch. Und wir gehen ein in seine Herrlichkeit in Ewigkeit. Ja, herrlich, oder? Preist den Herrn, der Herr ist gut. Und seine Gnade währt ewig. Alle Ehre dir, Jesus. Wir schauen auf dich, Jesus. Wir haben dich zum Höchsten gesetzt. Wir haben dich zu unserer Wohnung gesetzt. So begegnet uns kein Unglück und keine Plage wird sich unserem Zelt nahen. Weil wir stehen unter dem Schutz des Höchsten. Im Schatten des Allmächtigen. Ehre sei dir, Jesus. Halleluja. Du bist unser Hirte, Jesus. Uns wird nichts mangeln. Du hältst uns nichts Gutes vor. Du gibst uns gerne und im Überfluss. Du bist für uns. Du bereitest einen Tisch für uns, gedeckt mit allen guten Gaben. Ehre sei dir, Jesus. Und ich setze diesen Tisch jetzt frei. Diese guten Gaben auf jeden Einzelnen von uns. Den Segen des Herrn, ein überfließendes Maß an Gutem, das Erbe in Christus, das Erbe Abrahams in Christus. Halleluja, wie geschrieben steht, und Gott hatte Abraham gesegnet in allen Dingen. Halleluja. Diesen Segen, denselben Segen, den Abraham hatte, haben wir mit Jesus geerbt, durch Jesus geerbt, freigesetzt, empfangt aus seiner Fülle, Gnade um Gnade. Ich befehle alle negativen und bösen, schlechten Umständen, ihr müsst euch beugen, verändern zum Guten. Der Segen Gottes spült alles Teuflische, Dämonische, Fluchende von euch weg, von uns allen weg. Wir sind nämlich frei. Frei von Sünde, frei von deren Folgen. Wir leben im Geist, wir leben in Christus, wir sind in ihm, mit ihm gesegnet, mit jedem geistlichen Segen der Himmelswelt. Und genau das setze ich jetzt frei. Jeden geistlichen Segen der Himmelswelt im Namen des Herrn Jesus. Heilung, Wiederherstellung, Überfluss an Gutem, Frieden in den Familien, Frieden, Einheit in den Ehen, Frieden in den Häusern, gesegnet am Arbeitsplatz, gesegnet in der Freizeit, gesegnet mit Weisheit, seine Zeit richtig einzusetzen. Und Herr, ich bete, dass du uns allen die Augen der Herzen öffnest, die Ohren der Herzen öffnest, um zu sehen und zu verstehen die Wahrheiten aus den Schriften. Im Geist der Weisheit und der Offenbarung setze ich frei. Herr, ich möchte Frucht sehen an dem Wort, das ich jahrelang ausgesät habe. Ich möchte Frucht sehen, weil dein Wort ist ein Same und Samen bringen bekanntlich Frucht. Vater Gott, im Namen Jesu Christi. Halleluja. Danke, Vater. Amen.